Herzlich willkommen bei Episode 11 vom Rendezvous unterm Neonlicht, unserem Podcast über das West-Berlin der 80er Jahre und unserer Jugend. Und wenn ich von uns spreche, dann meine ich und begrüße auch ganz herzlich Benjamin.
Wendelin
und Wum. Töke.
Rendezvous unterm Neonlicht, der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
Und wenn ich davon spreche, dass wir in den 80er Jahren in West-Berlin jung gewesen sind, dann meine ich, und ich begrüße auch ganz herzlich Benjamin Lehmann, meinen lieben Mitmoderator.
Und auf diese sehr musikalische Folge freut sich mit uns, mit euch, Markus Bartelt. Hallo Markus.
Hallihallo. Und du hast es schon verraten, diese Folge ist musikalisch.
Ja.
Denn unser Thema wird sein, die neue deutsche Welle.
NDW. Und in jedem von euch macht das jetzt was. Für die, bei den ganz Jungen vielleicht weniger als bei denen aus den 80ern. Aber irgendwas macht das.
Es macht was, ganz spannend. Ich hatte ja den Kurs, den wir hier gerade unterrichten, die Musik, angehende Musikmanager, gefragt, was sie mit dem Begriff Neue Deutsche Welle verbindet.
Ah.
Und es kam in dieser Reihenfolge.
Musikmanager, besser im Thema geht's ja gar nicht. Das sind für die Einordnung so um die 20-Jährige. In der Regel haben die das Abitur gemacht und sind hier im ersten Studiengang, im Bachelorstudiengang. Was konnten die denn sagen, überhaupt zum Stichwort NDW?
Witzigerweise sind Namen gefallen wie Nena. Gut, das ist naheliegend
okay.
Und klar. Es ist aber auch ein Name gefallen wie Nina Hagen.
Ach, okay.
Und die tatsächlich nicht Neue Deutsche Welle ist, wenn man es mal so mit dem klassischen Verständnis jetzt aufnehmen. Wir werden gleich klären, was damit gemeint ist. Und es fiel der Begriff Kraftwerk. Und die sind eigentlich ganz weit weg von allem, was Neue Deutsche Welle ist. Natürlich kam auch noch der ein oder andere Begriff dazu. Aber dieses Spektrum von Nina Hagen über Kraftwerk bis zu Nena, das ist das, was sich heute in den Köpfen abspielt. Ich glaube, wenn man sich anhören würde, würde denen wesentlich mehr einfallen. Die Frage ist nur unter dem Label Neue Deutsche Welle. Denn die Musik, die wir damals gehört haben, die damals in den Hitparaden waren, das sind Evergreens, das sind Klassiker. Die laufen heute noch auf jeder Après-Ski-Party oder auf jeder Ballermann-Party, weil man sie so wunderbar mitsingen kann und Spaß haben kann und man hat die Texte im Kopf und es sind einfach Stimmungsmacher, die wir dort haben.
Wollte ich gerade sagen, das sind halt wirklich Stimmungsgaranten fast. Also jeder kennt den Moment, wenn irgendwie was aus der Zeit kommt, Neue Deutsche Welle kommt, dann ist in der Regel die Tanzfläche vielleicht an dem Abend sogar das erste Mal voll und dann entwickelt sich irgendwie so eine Party-Dynamik, zumindest ja. Bei den Hauspartys mit AU. Also zu Hause ist das meine Erfahrung, dass es dann losgehen kann.
Wenn es den Kirschlikör bei Familie Lehmann gibt.
Genau. Oh ja, Kirschlikör ist ja sehr schön.
Nein, was glaube ich auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, wenn wir über die Neue Deutsche Welle reden, um das nochmal auch klar zu machen, deutsche Musik vor der Neuen Deutschen Welle, also in den 70er Jahren, war hauptsächlich eines, nämlich Schlager.
Mhm. Ja,
also alles von Marianne Rosenberg über Costa Cordalis, über Udo Jürgens, über, wer fällt dir noch ein, du bist doch unser schlagerbewandertes Lexikon.
Nicole.
Und man nennt Benjamin Lehmann auch das Schlagerpedia im Grunde genommen.
Ja, ich bin Schlagerpedia, ja.
Soll ich dich abhalten vom Singen oder möchtest du?
Nee, halt mich lieber ab.
Gut.
Bei der NDW bin ich nicht ganz so textfest, obwohl bei so zwei, drei Stücken geht's
Schlager
schon.
So eher gehört ja. Zu mir wie mein Name an der Tür, das müsst ihr doch
von da den bin Lippen ich absolut gehen. Textfest.
Von den Lippen perlen wie nichts Zweites.
Absolut, absolut. Da kann ich mich auch kaum zurückhalten, den Schlagerarm zu machen.
Also Juliane Werding fällt mir noch ein. Gab es Gan Bata Ilic?
Bata Ilic.
Ja.
Natürlich,
Karel
Gott.
Gerade verstorben, Karel Gott. Gott hab ihn selig. Nein, also das war deutsche Schlagermusik. Das lief im Radio, wenn man Radio gehört hat. Und es lief auch im Fernsehen, wenn man die Hitparade geguckt hat. Dieter Thomas Hett und das ZDF. Ja, ganz klassisch. Die Steigerung von dieser Schlagermusik, die man auch mitsingen konnte, die auch Cindy und Bert übrigens auch noch zu nennen, ja, immer wieder sonntags
kommt die Erinnerung.
Ich anzusingen, du steigst sofort ein, ich liebe das. Die Steigerung davon war im Grunde genommen das Eindeutschen englischer Erfolgstitel, Das heißt, man hatte die englische Musik und die Melodie im Ohr und im Kopf, aber man hat einen deutschen Text raufgeknallt, der mal mehr, mal minder eng am Original dran war. Ich erinnere an Olivia Newton-John und John Travolta aus Grease, You're the One That I Want. Und da haben dann Didi Hallervorden und Helga Feddersen Du, die Wanne ist voll draus gemacht, was aber trotzdem sehr, sehr erfolgreich war.
Das und ist heute aber dann schon wirklich Special Interest.
Ja, ne?
Das
ja,
ist
ja,
schon gut, schwer zu hören, aber so auf der Party, klar, wenn das kommt, hat man Bilder auf jeden Fall.
Ja, Tür an Tür mit Alice,
ja.
Also die Smokey-Hits, die dann am oder eben auch einem Erdbeereis zum Frühstück, Himbeereis zum Frühstück.
Himbeereis zum Frühstück.
Himbeereis zum Frühstück. Also das waren alles englische erfolgreiche Titel. Aber auch Blondie, Heart of Glass wurde, Herz aus Glas wurde auch nachgesungen.
Stimmt.
Und diese Dinger liefen dann nicht nur in der Hitparade, sondern die liefen dann tatsächlich auch bei Ilja Richter und bei Licht aus Spot an Disco.
Mhm.
Und aber damit erschöpfte sich deutschsprachige Musik im Grunde genommen. Ja, Hitparade war immer sehr schön, dann kam immer die Einblendung unten für die Autogrammkarten und dann.
Das war eine enge Rotation. Roland Kaiser, glaube ich, den müssen wir da noch mit reinnehmen.
Roland Kaiser, Roger Whittaker dürfen wir auch nicht vergessen.
Albany. Achso, ich sollte nicht singen, ne?
Und wie heißt hier unser Sunny Boy aus Südafrika? Howard Carpendale. Howard Carpendale.
Freunde.
Wie können wir Howie vergessen?
Ja.
So, also das war unsere traurige Realität der 70er Jahre. Und dann der Begriff Neue Deutsche Welle, wir sagten, wir wollten ihn ja aufklären, kam ja eigentlich ganz woanders her. Weil deutschsprachige Musik setzte sich zum einen durch im Punk auf einmal. Wir hatten so eine beginnende Punkszene in Düsseldorf, erstaunlich eigentlich, Ratinger Hof. Und da wurde schon dann auf Deutsch gebrüllt. Und wir hatten aus England Anfang der 80er Jahre rüberschwappend New Wave. Und New Wave war ja mit Neon und auch mit Kalt. Und da gab es dann auch so deutsche Bands, die man mit dem Begriff New Wave durchaus hätte belabeln können. Das war sowas wie Ideal zum Beispiel, die Neon Babies, Interzone, Malaria, also gerade Ideal mit Berlin und blaue Augen. Das war so Gitarre, das war aber kühles, ja, kühles Ambiente, kühle Haltung, coole Haltung im Grunde genommen. Es ging schon los, dass es auch elektronisch war, das heißt, der Synthesizer spielte eine Rolle, aber die Texte waren jetzt noch nicht knödelig-blödelig und es war, wie gesagt, ein bisschen rockiger von der ganzen Angelegenheit her und das war eben deutsches New Wave und aus diesem deutschen New Wave, auch Fehlfarben zum Beispiel, Es geht voran, Klassiker eigentlich, aus diesem deutschen New Wave wurde dann die neue deutsche Welle tatsächlich mehr oder minder 1:1 plump übersetzt.
Ja, und es war, glaube ich, eben keine Planung. Also es hat sich niemand, kein Label, kein Plattenboss in Anführungszeichen hingesetzt und gesagt, wir machen jetzt die neue deutsche Welle. Sondern wir sprechen ja so beginnend, so sagt uns das die Literatur und die Erfahrung und das Gelebte, so 76 los. Und der Name hat sich eigentlich erst hinterher als Überschrift dann auf diesen Musikstil gepackt. Ja. Ne?
Also es ging in späte 70er los, rettete sich in die 80er dann rüber. Und das Label kam dann, glaube ich, von einem Musikjournalisten, der das irgendwie so benannt hat. Und auf einmal stand sie im Raum, die neue deutsche Welle. Und dann passierte aber quasi parallel dazu etwas, nämlich dass, ich würde jetzt mal als Nicht-Musikjournalist und auch Nicht-Musiktheoretiker trotzdem diese These wagen. Für mich war das Bindeglied in meinem Hörererlebnis als junger Mensch tatsächlich Andreas Dorau mit Fred vom Jupiter, der noch bei diesem Atatak-Label, hieß es glaube ich, damals war, die haben sehr viel da aufgelegt und der ein junger Mann war und der hatte glaube ich auch 14, 15-jährige Mädels als Background im Chor gehabt und dann hieß es Fred vom Jupiter, der Traum aller Frauen, da. Also schön, aber da wurde schon das erste Mal so geknödelt, ja, das war schon so ein Witzsong im Grunde genommen,
ja.
Und die haben auch so auch im Hintergrund so mitgesungen, das war so ein bisschen amateurhaft, aber es hat Spaß gemacht. Fred vom Jupiter hat, glaube ich, den Spaß in den New Wave mit reingebracht. Und dann brachen auf einmal die Dämme und ganz viele neue deutsche Schlager sind einfach rausgekommen. Das beginnt mit Markus, ich gebe Gas, ich will Spaß, Fräulein Menke, Hohe Berge, nur noch getoppt durch Tretboot in Seenot, Hubert K., Sternenhimmel, Rote Rose, Rosemarie.
Aber Sternenhimmel ist eben sowas, ne? Also das hat jeder im Ohr, da kann jeder eine Zeile, mindestens eine Zeile singen. Das ist sowas mit einer unglaublichen Halbwertszeit.
Geier Sturzflug, jetzt wird in die Hände gespuckt, wir steigern das Sozialprodukt. Oder dann eben auch Trio mit Da. Ja, also das sind so, wir könnten noch stundenlang hier aufzählen, was da alles dabei war. Es gibt übrigens bei so einem Thema Steilpassvorlage bei Spotify eine Playlist, die ich zusammengestellt habe mit ganz, ganz viel bekannten Songs, aber auch noch so ein paar unbekannten, oder was heißt unbekannten, weniger bekannten oder mehr in Vergessenheit geratenen Songs der 80er und bei Google eine Playlist mit den schönsten, schlimmsten Videos aus dieser Zeit und den Auftritten in der Hitparade oder bei Disco. Man kann sich das also alles nochmal anhören und angucken, worüber wir gerade sprechen.
Ich finde ganz witzig, in der Recherche, wir sind ja eben beides keine Musikjournalisten, keine Musikhistoriker, aber wir haben natürlich gelesen in der Vorbereitung auch zu dieser Folge, haben eigene Erlebnisse. Jetzt haben wir gerade gesagt, das ging dann so ins Blödeln, das waren dann so die ersten Texte, die auch mit mehr als einem Augenzwinkern mitzusingen waren. Das ein wichtiger Bestandteil der Neuen Deutschen Welle in den Anfangszeiten vor allem aber auch die bildende Kunst war. Also wenn man dann auch nochmal auf Bühnenbilder schaut, in der Anfangszeit, dann war das eben auch genau das. Da war moderne Kunst dabei, da war Kunst. Und die Veranstaltungsorte wurden von Künstlern geführt, die ersten wichtigen, sowas wie der Ratinger Hof, zeitweise das SO36, das jeweils von Künstlern beheimatet geführt war, die sich die Musik da reingeholt haben, weil sie das als eine ganz ideale Verbindung zu ihrer Kunst, zu ihrer bildenden Kunst fühlten und das so als Ausdruck mit dazugenommen haben. Das Musikbett finde ich ganz interessant, dass das sozusagen erst einmal von der Ausgangslage her mit Anspruch, mit Kunst zu sehen ist, und dann ist das abgerutscht, ohne es zu werden, nicht in den Abgrund, sondern in diese Blödel-Witzecke gekommen. Ja.
Also ich glaube, dass die Kunst das entdeckt hat, war auch die Deutschsprachigkeit. Also man konnte auf einmal Deutsch über Befindlichkeiten singen, was vielleicht vorher jenseits der Schlagerwelt gar nicht möglich war, wo sich Rose immer auf Hose reimt. Und tatsächlich aus diesem entstand dann diese neue deutsche Welle, wo dann auch die Plattenfirmen reagiert haben. Es gab ja, wie wir gleich im Interview noch etwas genauer hören werden, zu dem ich auch noch gleich was sagen werde, den Berliner Senatsrock-Wettbewerb, der mehrere Jahre stattgefunden hat, wo Bands also ihre Bänder einschicken konnten, und dann haben sie tatsächlich die Single-Produktion gewonnen. Und auch da ging es ums Deutschsprachige mit einem Schwerpunkt. Viele Bands haben gewonnen, auch die Ärzte haben den Senatsrock-Wettbewerb mal gewonnen, haben ihre erste Single da aufgelegt. Und das war auch so ein Katalysator letztendlich für diese Musikstadt Berlin, die wir bis heute auch noch sind. Also der Senat spielte da eine große Rolle mit seinen Ambitionen. Aber die Plattenfirmen haben dann schnell reagiert. Das heißt, als sie merkten, und es ging ja noch um Plattenverkäufe, dass eben ein Hubert K., dass ein Fräulein Menke, dass ein Markus gute Umsätze gebracht haben, hohe Verkaufszahlen gebracht haben, dann fing man an, immer mehr desgleichen zu machen. Diese Schlagerwelle, und es ist nichts anderes als neuer deutscher Schlager gewesen, halt mit lustigen Texten, mit elektronischen Bestandteilen, ganz wichtig, dass man auf einmal der Synthesizer mitspielte, Trio mit Da, 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 ohne diesen kleinen Casio wäre ja gar nicht zu denken gewesen, hat eben die jungen Leute angesprochen, und diese jungen Leute haben diese Platten gekauft, und sie währte ja nur sehr kurz, diese Welle. Ja, 81 ging es eigentlich los, 83 war es wieder vorbei, weil dann auf einmal eine derartige Masse von Klonen auf den Markt geworfen worden ist, dass dann der Markt auch übersättigt war und die Leute konnten es einfach nicht mehr hören.
Und es war ein echter Door-Opener, wenn wir nochmal in die Historie gucken, für deutschsprachige Künstler wie Bab, die Ärzte, die Toten Hosen, Herbert Grönemeyer natürlich, der das aber als Door-Opener, der einfach am Tisch einfach einen Termin bekommen hat, so könnte man es vermutlich beschreiben, um im Bild zu bleiben, und gesagt hat, Mensch, ich mache ernstzunehmende deutsche Musik mit interessanten Texten, hör dir das an. Die wurden vorher nicht angehört, und somit ist das letztlich genau die Bewegung auch aus der Historie heraus, wo immer mehr gute, teilweise bis heute überdauernde, Grönemeyer, Bab, deutsche Künstler und Bands ihre Heimat gefunden haben. Und viele von denen sind später auch als Songschreiber, als Produzenten in den Markt gegangen und haben bis heute eine wichtige Bedeutung.
Man erinnere auch nochmal kurz an Heinz-Rudolf Kunze, der ja als Liedermacher am Klavier sitzend, der singende Oberlehrer, Preise gewonnen hat, der schwere Mut und auf einmal mal einen Ausrutscher hatte mit Dein ist mein ganzes Herz, du bist mein Reim auf Schmerz. Und ich glaube, also ich meine, er spielt den Song ja immer noch sehr gerne, verdient auch viel Geld damit, aber dass er, glaube ich, rückblickend auf diesen Song festgenagelt ist, was nur einen ganz kleinen Aspekt seines Werkes wiedergibt, bringt ihm vielleicht auch so die ein oder andere schlaflose Nacht, die dann durch die Euro-Tantiemen wieder ausgeglichen wird.
Aber auch ein Song, den man heute noch hören kann. Ja. Ich also gerade gesehen, es gab ja gerade eine 80er-Show, moderiert von Thomas Gottschalk, da hat er ihn gesungen, gemeinsam mit Nicole, immer noch ein hörbarer Song. Toller Text, toller Beat, ja, also macht immer noch Spaß zu hören.
Und wie gesagt, man kann sofort mitsingen. Also auch als ich jetzt die Playlist zusammengestellt habe, ich habe wirklich Dinge wiederentdeckt, die ich schon komplett vergessen hatte und wo ich mich sehr gefreut habe, sie wiederzuhören. Es gibt eben zu Klassiker auch Nena und ich habe jetzt ganz bewusst nicht 99 Luftballons da reingesetzt, sondern eher Leuchtturm und andere Songs, die uns aber auch begleitet haben eine ganze Zeit lang. Also so ein Song Verliebte Jungs von Purple Schulz, weiß ich dazu, war in diesem Sommer, den wir da hatten, wo dieser Song lief, dann haben wir beim Autofahren mitgesungen, wenn der auf unserem Kassetten kam. Und der hat auch ein Stück weit ein Lebensgefühl der frühen 80er Jahre transportiert. Also 83, ich glaube, der war sogar 84. Also da war man dann eben 18. Man war ein verliebter Junge. Man wusste, wie es sich anfühlt, Bäume auszureißen. Und
ja, das war einfach eine tolle Energie.
Ja,
das war
einfach
eine Energie. Das war wirklich, muss man sagen.
Ja, und man konnte mitsingen.
Und zwei Leute, die diese Energie leibhaftig erfahren haben, die diese Energie nicht nur aufgenommen haben,
also nicht sondern, nur wir, nicht nur Benny,
nicht nur wir beide,
nein,
die diese Energie nicht nur aufgenommen haben, sondern gegeben haben, mit zwei solchen Menschen aus dieser Zeit hast du ein tolles Gespräch geführt, Markus. Wer kommt zu dir ins Studio?
Ja, ich habe ein Gespräch geführt mit Peter Hubert und Andreas Schwarz-Ruzinski. Peter Hubert ist der Sänger von UKW und Blacky ist der Gitarrist von UKW gewesen. UKW, eigentlich genau so eine Berliner Band der Neuen Deutschen Welle mit ihrem unvergessenen Hit Sommersprossen. Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen. Mit dem Prima Klima in Dima. Also auch da reimt sich alles, was ich zusammenreimen muss und zusammenreimen
was
kann.
Was nicht bei drei auf dem
Baum. Was nicht bei drei drauf war. Und die waren damals Anfang, Mitte 20 und haben diesen Hit geschrieben, war eine richtige Band und sie erzählen in dem Gespräch jetzt gleich, wie sie zusammengekommen sind, wie sie gestartet sind, wie sie die Neue Deutsche Welle erlebt haben und auch wie es danach für sie weitergegangen ist. Sie sind der Musik ja treu geblieben und ich hatte da die große Freude, vor einer Woche die beiden hier im Studio zu haben. Wie gesagt, du warst leider nicht dabei, du warst im fernen England und musstest dort arbeiten, wir waren also nur zu dritt, aber sie haben uns viele Einblicke gegeben in diese Zeit damals.
Freut euch auf dieses wirklich tolle Gespräch mit tollen Einblicken, mit humorvollen Szenen und eben genau dem Lebensgefühl, das wir gerade versucht haben, ganz theoretisch abzubilden. Freut euch auf das Gespräch mit Markus und UKW.
Und humorvollen Szenen.
Ja, fand ich schon. Mir hat das Spaß gemacht. Nein,
aber ich finde, also humorvolle Szenen. Du hast, das ist so eine, also wenn du jemals dich zum Bundespräsidenten aufstellen würdest, ich würde dich wählen. Du hast etwas Getragenes an dir.
Ich nehme auch gerade so die Haltung an. Jetzt könnt ihr das leider nicht sehen, aber so eine Bundespräsidentenhaltung.
Also, das hat was präsentiert, diese humorvollen Szenen, das finde ich eine wunderschöne Beschreibung dafür.
Ich würde mir noch überlegen, ob ich das rausschneide. Wenn ich es nicht rausschneide, dann lasse ich es genauso drin. Das heißt, ihr hört jetzt, dass ich darüber nachdenke, es rauszuschneiden. Ich glaube, das ist aber drin.
Wir werden selbst referenzieren.
Viel Spaß beim Nachhören des Interviews.
Ja, viel Vergnügen.
Durch den Grunewald zum Badestrande. Wir beide radeln Hand in Hand. Die Havelberge auf und ab.
Wie wir schon angekündigt haben, bin ich jetzt ganz allein, weil der liebe Benjamin ist in England hier im Studio und ich freue mich auf meine Gäste, die ich ganz herzlich begrüße, nämlich den Peter Hubert und den Andreas Blacky Ruzinski.
Schwarz-Ruzinski,
genau. Ja, Andreas Schwarz, super. Andreas Schwarz-Ruzinski, Blacky genannt. Wir bleiben jetzt auch bei dem Blacky, dann haben wir das nämlich einmal hinter uns. Sänger und Gitarrist von UKW, einer klassischen Neuen Deutschen Welle Band, die wir hatten mit ganz viel Spaß und vor allen Dingen ganz bekannt für den Song Sommersprossen. Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen mit der berühmt-berüchtigten Tina. Ich habe übrigens gelesen, dass du mit Tina bis heute noch verheiratet bist. Stimmt das, Peter?
Verheiratet sind wir erst seit kurzem.
Ah, aber tatsächlich.
Aber also, wir sind seit 47 Jahren ein Paar.
Unglaublich. Ja, und hält immer noch aufgrund des Songs.
Besten.
Gut, also ein Klassiker rausgekommen 1981.
Ja.
Ja, wenn ich mich recht entsinne, da war ich zarte 15, nee. Ihr werdet dementsprechend ein bisschen
82. Anfang 82.
Da war ich zarte 16 damals. Gegründet habt ihr euch bereits 1979. Ja, als Ergebnis gab es dann relativ schnell die erste Single und ihr habt mitgemacht bei einem, was es damals noch gab, gibt es ja heute gar nicht mehr, den Berliner Senatsrock-Wettbewerb. Wie war denn das eigentlich? Da hat der Senat gesagt, kommt her, liebe Bands, und schickt ein Demo-Tape und es gab eine Jury und die hat dann entschieden oder musstet ihr vorspielen, aufspielen?
Na, wir haben uns da beworben, ne? Das war eine richtige Bewerbung. Wir haben Demos eingeschickt. Und da, wie, ich weiß gar nicht, damals waren ja unheimlich viele Leute, die haben da mitgemacht. Weißt du, wie viele das waren? Das waren irgendwie hunderte
das waren, Bands. Oh Gott, ich habe irgendwo mal, ich glaube, 120 Bands bei pro Jahr haben damit, also ne, ich meine, diese Demos waren ja immer meistens im Keller irgendwie mit zwei Mikros aufgenommen, dementsprechend klangen sie und dann hat man die da hingeschickt. Ich weiß nicht mehr, wie viele Titel man da einreichen musste.
Na, ich glaube, drei Titel oder sowas, also war immer auf Kassette, ne? Genau, richtig, die schöne alte Kassette. Auf
Kassette, ist genial.
Genau, muss man vielleicht erklären, was eine Kassette ist. Ja, klar. So das, wie Telefonzelle. So.
Ja, ja, genau, also ging noch mit Band.
Mit Band, genau.
Genau, und wie, über wie viele Jahre ging der überhaupt? Das ging doch bestimmt 4, 5 Jahre oder sowas. Also ist ja schade, dass es heute sowas nicht mehr gibt.
Ich kann mich auch erinnern, dass man damals den Gewinner des Berliner Senatsrock bewertet. Ich glaube, es gab nicht nur einen Gewinner, sondern es gab mehrere und der Preis 10. Ne? Und deshalb immer als Preis wurde dann ein Song von denen auch veröffentlicht und hergestellt und gepresst und war dann als Single, also als Kleinvariante der Vinylschallplatte, muss man ja auch nochmal erklären, was eine Single ist, dann immer erhältlich. Und
die Bands haben, soweit ich mich erinnern kann, dann immer 1000 Stück bekommen von diesen Singles und konnten die dann selber vertreiben. Ich weiß noch, wie wir durch die Plattenläden gezogen sind, um die dort sozusagen loszuwerden. Mhm. Also, dass die, die nehmen, ne, und ich weiß nicht mehr, wie das abrechnungsmäßig ging, aber wir sind, waren dann selber unterwegs und haben die sozusagen angeboten.
Genau. Ja? Die warteten schon alle drauf. Die gritzten schon immer, wenn man so ein Paket einkam, wusste ich noch, ob wir in bestimmten Plattenläden so, ah ja, ihr seid ja, 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 genau, Senatsrock-Wettbewerb. Da hat man da seine 10 Singles abgegeben oder
ja,
so,
ja. Ja, ja. Und dann gab's auch noch ein Konzert jedes Jahr im Quartier Latin, also Quartier Latin in der Potsdamer Straße. Das bis heute ist da
Wintergarten.
Genau.
War eigentlich eine sehr schöne Konzerthalle.
Ja, genau.
Altes Kino, glaube ich, auch gewesen, was sie dann gemacht haben. Und so wie sich ja tatsächlich viele Kinos auch Konzertbühnen waren in den 80ern.
Kann-Kino.
Das Kann-Kino, ja, da kommen wir gleich drauf. Da habt ihr, glaube ich, auch gespielt dann. Aber wie habt ihr euch gefunden? Weil ihr seid ja immer Berliner Musiker gewesen, aber ihr kommt ja gar nicht alle aus Berlin.
Ja, also ich komme aus Berlin.
Du kommst aus Düsseldorf, glaube ich.
Ah ja, ich bin aber mit 10 nach Berlin gekommen.
Ah, okay.
Also war schon damals schon etwas länger hier. Unser Keyboarder.
Andreas ist Berliner.
Ist auch Berliner. Ja. Nur, und Thomas, der Schlagzeuger, war auch Berliner. Nur der Bassist, der kam aus Stuttgart.
Wie so häufig.
Ja, so, Bassist, ne? Ja, genau. Ja.
Per Gerlach.
Kanntet ihr von der Schule her oder privat in der gleichen Gegend aufgewachsen und Freunde gewesen?
Na, also wir haben uns in einer Kneipe kennengelernt, zur Linde.
Also das jetzt? War,
genau, Peter und ich. Und
die das berühmte war, Linde in der Schlossstraße in
Zehlendorf. Nein,
in Zehlendorf.
In Zehlendorf. Ah. Das war die absolute Szene-Kneipe. Die war auch immer, glaube ich, bis wann war die auf? Bis 7, 8 Uhr morgens zum
Teil. Bis alle besoffen waren.
Und da waren auch Gäste wie Maffei und Lindenberg kamen da immer hin, wenn die in Berlin waren oder oft.
Ja,
die. Also habe ich was gehört. Ich habe sie nie gesehen, aber es wurde immer gesagt. Und der Peter Stärk, der sie betrieben hat, war ja auch ein begnadeter Bassist und ist er halt wahrscheinlich immer noch. Und da haben wir uns kennengelernt, aber ihr kennt euch ja aus der Schule, ne? Kochel und du, also Andreas.
Also genau, Andreas, der Keyboarder, wir kannten uns, wir waren nicht auf derselben Schule, aber ich glaube, die Connection ging so, dass wir auch Zehlendorfer Szene war, so Musikszene, Musikerszene schon. Außerdem hatte meine Tina bei seiner Mutter Flötenunterricht.
Ach.
Ne, sie war halt auch Musikerin. Ja. Und so gab's diese Connection. Ne? Und wie gesagt, Linde, das war so der Treffpunkt für alle, die das Nachtleben mochten. Und wir haben ja unseren Kiez damals da kaum verlassen. Ne? Ja. Wir waren in Zehlendorf. Das war unser Bereich, wo wir uns bewegt haben, wo wir Partys gemacht haben und so weiter. Und die Linde war immer der Treffpunkt. Ne, und Kontaktpunkt, wo man hinging, ne, möglichst jeden Abend.
Was aber auch typisch so ein Westberliner Phänomen war, wir sind ja mal in diesem Westberlin verankert, dass wir tatsächlich unseren Kiez hatten und man hat seinen Kiez auch kaum verlassen. Also sowas wie heute, dass man sagt, ich fahre von Charlottenburg irgendwie bis Mitte und rüber hinaus, um da irgendwie wegzugehen, tanzen zu gehen oder was trinken zu gehen, das kam bei uns eigentlich nur äußerst selten vor. Also jeder blieb so in seiner Ecke, weil eben auch die Schule dann in dem gleichen Kiez war und die Mitschüler waren dann dort, man hatte seine Stammcafés und seine Stammkneipen und man ist da nicht großartig raus. Man kannte seine Partys. Ja, Zehlendorf waren ja noch durch die FU die ganzen Fakultäten, die auch mal Studentenpartys noch ganz gut gemacht haben. Ich erinnere mich an die Publizistenpartys, die immer sehr legendär waren.
Naja, das war bei uns ja die Zeit vorher. Da waren wir noch Schüler, ne? Also,
da sind wir als Schüler aber auch schon hingegangen und haben uns da reingeschmuggelt.
Wir hatten ja immer, dadurch Zehlendorf ist ja nun ein Villen, also in Teilen oder in nicht unerheblichen Teilen Villenbezirk. Ne? Und da waren viele Schulkameraden, jedenfalls aus meiner Klasse, die hatten alle die Eltern eigene Häuser, wo dann abends dann in den Kellern und so die Partys stattfanden. Also da musste man eigentlich nicht weit ziehen oder weit fahren, um am Wochenende irgendwo Spaß zu haben.
Es gab auch die ganzen Jugendhäuser, Haus der Jugend, weiß ich noch, dann Thielallee war ja auch das Ding, der Noteingang, das Größere oben, da gab es immer irgendwelche Festivals, wo irgendwie
und acht Studentendorf. Bands gespielt
hat. Ja, Studentendorf, natürlich,
Club 18 gibt es
immer noch. Ja, ja.
18, Studentendorf.
Persico.
Persico. Legendäres Getränk, ja. Kann man auch noch was zu erzählen.
Ja. Gibt genau, es
in, interessanten Trinkspiele.
In Rixdorf, da gibt es ja diese eine Likörfabrik, die da ist, die stellen auch noch Persico her. Das kann man Rixdorfer Weihnachtsmarkt, der jetzt auch ja bald wieder kommt, kann man Persico verkosten. Wer ist noch nicht gekostet hat.
Ihr kennt es.
Wir brauchen nicht mehr.
Gut dran erinnern. Also gut, ihr kanntet euch alle, ihr wart befreundet und es war die erste Band, die man gemeinsam gemacht hat oder habt ihr schon vorher so ein bisschen...
Na, UKW ist ja eigentlich aus Mighty Little and the Earthshakers so ein bisschen entstanden, oder?
Das war da gab es vorher auch andere Besetzungen. Das war nicht die erste Besetzung, die wir jetzt... Na, also die, womit UKW dann bekannt geworden ist. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, den Schlagzeuger, den habe ich in der Diskothek am Adenauerplatz da oben, wie hieß die nochmal?
Da waren wir immer, wie hieß denn das Ding?
Ja, Adenauer Ecke Kudamm. Ja. Gab es eine Disco, da habe ich unseren Schlagzeuger kennengelernt.
Superfly, genau,
richtig. Da habe ich unseren Schlagzeuger kennengelernt, eben so im Gespräch, durch Zufall. Und ich weiß gar nicht, wie Per dazu gestoßen ist, der Bassist. Vielleicht über eine Anzeige.
Den haben wir über eine Anzeige, genau.
Anzeige, dass wir einen Bassisten brauchen. So, aber es gab vorher schon unterschiedliche Besetzungen. Und eben, was du sagst, hervorgegangen ist sie aus einer Band, wo ich auch dabei war. Das war so eine Chaotentruppe von, ich weiß nicht, wechselnden Besetzungen zwischen 10 und 20 Leuten, die immer dabei waren. So, ne? Und wir haben im Grunde genommen Zappa-Musik auf Deutsch gemacht. Wir haben also Zappa-Titel genommen, deutsche Texte dazu geschrieben und dann Ähnliches selber verwurstelt. Das war ziemlich dilettantisch teilweise, weil manche waren gute Musiker, also manche waren Musiker, aber ein anderer Teil, die konnten auch kein Instrument spielen, ne, aber wurden dann verdonnert, jetzt Saxophon zu spielen und so. Also,
und, das ist ja noch eine Punk-Attitüde eigentlich, ne?
Ja, das war, und mit, also wir haben unsere Welttournee, da gibt's ein Plakat noch, was ich habe. Unsere Welttournee 1974 oder so bestand aus Spandau, Kantkino und Studentendorf in Zehlendorf. Mhm.
Naja,
genau. Mehr Auftritte hatten wir, glaube ich, nicht.
Ja, das ist die Welt für einen damals gewesen.
Mhm. Genau, und da draus hervor ist dann im Grunde im UKW entstanden.
Und wie kamt ihr dann dazu zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal lustige Texte, man hat ja vorher dann Zappa vertont und auch diese andere Musik, die ja auch ein bisschen frisch war, sie war immer noch so ein bisschen rockig, also die Gitarre war ja noch rockig da, aber sie war auch sehr, sehr funky und sie wurde auf einmal auch elektronisch, der Synthesizer kam dazu, das war ja so der Bruch alles zusammen, was ja aus dieser 70er Jahre heile Welt des Schlagers und der verdeutschten internationalen Hits. Und auf einmal kam ja diese Frische rein, die ja auch die Leute so begeistert hat letztendlich.
Mhm. Naja, auf jeden Fall. Also ich meine, das war ja so ein Kick, den irgendwie alle Bands bekommen haben zu der Zeit. Ne? Das war ja, ich weiß nicht, wie das hat sich ja wie so eine Ansteckung, wie so eine positive Krankheit, die irgendwie auf einmal geboomt ist in alle Richtungen. Und da gab es ja oder hunderte von Bands, die auch nicht so bekannt waren, aber die einfach auf dieses Ding eingegangen sind halt, ne? Und Spaß war ja nun bei uns sowieso immer total dabei. Also wir hatten wirklich, und wir waren ja auch fleißig, ne? Ich weiß noch, wir haben ja, bevor wir richtig erfolgreich waren, haben wir, glaube ich, ein paar Jahre, 6 Tage die Woche, 6 Stunden geübt mindestens.
Ja, wir haben wirklich jeden, wirklich jeden Abend Proberaum und üben. Ne, also das ich habe jetzt letztens gerade mal unseren Auftritt bei Rock Pop in Konzerts mir mal angeguckt, den ich habe als Mitschnitt. Also da sind fünf Titel, die da auf so einem Video auf Kassette sind. Und ich muss sagen, wir waren echt gut live. Das war wirklich super gut eingespielt, das stimmte alles und so, weil wir einfach wirklich sehr viel geübt haben, bevor das dann, also wir waren keine eben, wie manchmal so kolportiert wurde, eine zusammengewürfelte Band von der Industrie und die können ja alle nicht spielen, das stimmt nicht, schlicht und ergreifend.
Und da waren wir echt gut, ja. Also live waren auch viele Bands, sag ich mal so, diese rockigeren Bands, ne? Wie hießen die nochmal hier aus Berlin, ne, mit dem Annie, der auch leider verstorben
ist? Morgenrot.
Morgenrot und sowas, die ja nun richtig rockig sind. Die so sagten, naja, jetzt kommt diese Pop-UKW-Band und dann haben wir aber live doch echt abgerockt. Also ja. Peter auf der Bühne ist dann irgendwie rumgerannt und von Türmen gesprungen, von den Sidefills und sonst was und wir haben richtig gerockt und die waren, meine Güte, ihr seid ja eine richtige Band, das war aber sehr überraschend, ne? Und die waren, ja.
Ich will zu meinem Mikro zurück. War es denn so, dass die Plattenfirmen irgendwie den Trend erkannt haben und sagten, hey, neue deutsche Welle geht gut, die Texte laufen gut, auf euch zugekommen sind, oder musstet ihr Klinken putzen gehen und habt immer wieder mit den Plattenfirmen gesprochen und gesagt, hier sind wir, hier ist unsere erste Single, wir haben den Senatsrock-Wettbewerb gewonnen, macht doch was mit uns. Oder ist es so wie heute, wenn einmal was erkannt wird als Trend, dass alle sich draufstürzen und sagen, wir müssen jetzt auch einen Act haben, wir müssen auch jemanden haben, den wir in die Welle schicken können?
Also das am Anfang haben die wie immer oder wie meistens diesen Trend verschlafen. Ja. Na, also es war ja so, dass zum Beispiel wirklich ein sehr gutes Beispiel ist Ideal. Die hatten haben sozusagen Klinken geputzt, soweit, also das ist meine Information, haben dann bei einem kleinen Label einen Deal gekriegt. Und dann hat die Warner Chappell war das, glaube ich, die haben die dann für ganz viel Geld aus dem Vertrag rausgekauft. Wie sie merken, oh verdammt nochmal, da ist ja ein neuer Trend, damit können wir Geld verdienen. Bei uns war es so, dass wir dann auch wieder über Empfehlungen ein Management gefunden haben, die sich die wiederum Connections hatten und Leute kannten, und wir dann nach dem Senatsrock-Wettbewerb, wo wir dann 81 war das, glaube ich, eine der Gewinnerbands waren, und da war dann im Dezember war der Auftritt im Quartier Latin, also dieser Gewinner auf, wo alle 10 Bands dann sozusagen gespielt haben, die gewonnen hatten für das Jahr, da waren schon Leute von der Plattenfirma da und haben sich das angeguckt, und dann hatten wir Anfang 82 dann oder schon da den Deal mit der Teldec aus Hamburg und waren dann Anfang 82 auch im Studio. Und während wir im Studio waren, haben wir dann schon die erste Fernsehsendung gehabt bei Desiree Nosbusch.
Ja.
Na, das war ja unsere erste Fernsehsendung mit Sommersprossen. Also das ging dann alles.
Was ja auch echt lustig war, wo ich mich noch daran erinnere, dass da Depeche Mode ja auch dabei waren. Und die haben wir dann kennengelernt, weil Depeche Mode nämlich auch ihren ersten Fernsehauftritt in Deutschland hatten. Und wir waren alle tierisch aufgeregt. Also wir saßen alle da und so, oh Gott, jetzt komm, ich weiß noch das Interview mit Desiree Nosbusch und wie das Mikrofon unter die Nase. So, wie war der Auftritt und alle so. Also keiner hat ein Wort rausgekriegt. Das war echt noch sehr, sehr lustig. Und da kann ich mich auch an Depeche Mode erinnern, die waren ja auch irgendwie genauso aufgeregt.
Ja, also auch ja, mit denen hatten wir dann auch noch danach immer wieder viel Spaß. Mhm. Die waren ja dann nachher auch in Berlin, haben hier dann eine ihrer Platten produziert im Hansa-Studio. Also und mit denen sind wir dann auch ziemlich um die Häuser gezogen.
Persiko trinken.
Persiko trinken eher nicht.
Aber nee, das war dann Linientreu. Und das Linientreu gab es schon Tequila.
Ja, da war sowas. Genau, ja.
Linientreu. Und ja, so auch legendäre Club und Diskothek an der Gedächtniskirche. Da genau. Unten im Bikinihaus im Keller gewesen.
Ja, genau.
Hattet ihr große Vorgaben, als ihr euer erstes Album geschrieben habt? Oder hattet ihr komplett freie Hand und hat mal gesagt, hier, macht, wie ihr lustig seid?
Also Vorgaben, die Titel waren ja sowieso fertig. Ja. Die Titel waren ja schon alle da. Die wollten eigentlich sogar, dass das möglichst, ich sag mal, natürlich und kellermäßig klingt. Also jetzt nicht vom Sound, aber dass da nicht viel noch jetzt dran Overdubs und nochmal dran rumproduziert wurde. Na, das war so eine ziemliche Vorgabe.
Okay.
Na, also ich weiß noch, dass damals auch diese Rinosbusch sogar mit unserem Produzenten telefoniert hat, dass sie das doch toll fände, wenn das so natürlich klingt, ne, und nicht überproduziert ist. Wo ich schon dachte, was telefonieren die miteinander? Ja, ja. Wir sind die Band.
Ja, ja. Ja. Es gab wohl, also ich, soweit ich mich noch daran erinnere, gab es so ein bisschen textlich, gab es schon irgendwie Einschränkungen, weil wir haben ja dann unsere Texte gesungen sozusagen, die du ja auch geschrieben hast, eigentlich fast alle. Aber das gab ja noch diese alten Texte von Mighty Little and the Earthshakers, die so ein bisschen übrig geblieben sind. Also diese grüne Fliegen.
Ach so.
Und mit den Popelfresser.
Ach so, genau.
Ja, ja. Und da war Kai mich noch genau dran erinnern, wo wir sagten, ja, der muss aber auch um die beiden. Also Popelfresser, das geht gar nicht. Also dieser Song, der, also das war.
Wer hat das gesagt?
Damals. Das war irgendwie, das war, ja, das war, glaube ich, hier Thomas Stein von der Teldec.
Von der Teldec.
Da kann ich mich noch dran erinnern, dass sie noch irgendwie irgendwelche Titel drauf haben wollten und die meinten, nee, also die anderen sind super, aber das bitte nicht. Also nicht Popelfresser und grüne Fliegen, das wollen wir doch nicht. Irgendwie.
Das war so ein bisschen sehr schräg.
Oder ja. Bobby Brown ging, glaube ich, auch nicht.
Nee, so Bobby Brown ging ja nicht. Ging, also es ist dieser Bobby Brown von Zappa, ja. Da hatten wir einen deutschen Text zugeschrieben, den der sogar mal gehört hat, weil ein sehr guter Freund von mir war Tourmanager, Peter Eggers, und der übrigens auch den Namen UKW erfunden hat.
Mhm. Ah, okay.
Und der war Tourmanager und war mit Zappa dann auch auf Tour in Deutschland, wodurch ich ihn dann auch mal begrüßen durfte, mein großes Idol. Und der hat dann auch diese deutsche Version gehört, ne, von Bobby Brown. Aber da hat die Plattenfirma, weiß ich, bestimmt gesagt, nee, da müssen wir die Rechte klären. Und,
ja. Also Popelfresser findet ihr heute auf jeder Kinder-CD. Ja. Das ist heute überhaupt gar kein Skandal mehr.
So ändern müssen sich, wir mal wieder rausbringen.
So von damals. Ja. Der ist ja noch nicht, veröffentlicht. Genau.
Also da geht noch was.
Ja.
So, und dann kam der große Knall und Sommersprossen und ihr wart auf einmal im Fernsehen und auf allen Bühnen. Und wie war das? War das jetzt einfach eine einzig große Party, die man da hatte? Oder war es einem zu anstrengend, dass man schon wieder bei Dieter Thomas Heck in der Hitparade war? Und also es gibt ja ein legendäres YouTube-Video, was ich dann auch in die Playlist reinstecke, wo man euch da sieht. Es ist, glaube ich, die Hitparade, weil dann kommen so junge Mädchen nach vorne und drücken euch dann so einzelne rote Rosen in die Hand. Und das ist ein ganz spaßiger Auftritt natürlich auch. Also man hat ja den Spaß angesehen. Ich glaube, man wird auf einem Tennisschläger gespielt und hat die Schweißbänder an. Und Peter, ich glaube, man könnte dich sogar fast den Erfinder des Duckfaces nennen, weil dieses Zusammendrücken, ja, und die Lippen rausdrücken und sowas alles, was ja dann bei Instagram erst publike oder groß geworden ist, das hast du damals schon gemacht. Ja? Also schaut euch das Video an, ihr seht den Urvater des Duckfaces dann dort.
Okay.
Also war das jetzt so eine riesen Welle, die da gekommen ist und habt ihr die abgesurft und Party gemacht jeden Abend und euch gefreut, dass ihr jetzt in den Charts seid, oder wart ihr bescheiden und seid weiterhin jede Woche 6 Stunden in dem Übungskeller gewesen, um euch weiterzuentwickeln?
Na, wir haben uns natürlich nicht gefreut. Wir haben Schreck gekriegt. Ziemlich grauenhaft für uns. Nein, natürlich. Also ich meine, wir waren überrascht. Also als wir das erste Mal den Song, ich weiß noch, wo haben wir den irgendwie im Radio gehört? Und das war natürlich ein Wahnsinn. Jetzt, ey, guck mal, unser Song, hör mal, unser Song im Radio. Das ist ein super Erlebnis. Das erste Mal einen eigenen Song im Radio zu hören, ist natürlich Wahnsinn. Das ist, also, wie alt wir auch dann da waren in dem Alter. Und dann, boah, das ist
Anfang Mitte 20.
Ja, ja.
Also. Ja, das war natürlich schon alles irgendwie irre, ne? Und dann noch mit der Bravo, die kam natürlich dann auch sofort um die Ecke, ne? Und ja. Fotos, und da hatten wir dann so eine Personal, kann man sagen, die nicht nur für uns, aber die immer da immer mit uns unterwegs war, dann manchmal bei Konzerten oder beim Fernsehen oder Fotosession und so weiter. Also das war schon alles sehr aufregend. Bei mir war es so, also gerade Auftritte, das hat mich schon sehr, sehr angestrengt, weil ich ziemliches Lampenfieber immer hatte. Also damals, das war furchtbar für mich. Na, also die Fernsehdinge nicht, die waren ja das war okay. Na, ein Ziel, aber so, wenn wir live gespielt haben, das hat mich schon doch sehr belastet. Na, aber ansonsten war natürlich viel Party dabei.
Naja, klar, wir haben ja auch irre viel gespielt. Ne? Wir haben ja wahnsinnig viele Live-Auftritte gehabt. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hatten in einem Jahr. Das war also wirklich massenhaft, also unheimlich viel. Und das damals war es ja auch so, dass man wirklich dann, das Tolle an der NDW war, dass man immer mit den ähnlichen Bands oder gleichen Bands gespielt hat, also die man dann immer wieder getroffen hat auf diesen ganzen riesen Festivals. Und das war natürlich dann nur Party. Danach waren wir im gleichen Hotel und da waren dann irgendwie 30 Musiker da. Da diverse Hotelzimmer sahen anders aus am nächsten Tag.
Ganze Hotelbars wurden leer getrunken, vermutlich.
Ja, auch Kühlschränke. Also es gibt eine ganz tolle Story, wenn ich die mal kurz erzählen darf. Das weißt du, wo ich, da waren wir mit Markus, ne? Also ich will Spaß mit dem Keyboarder. Mit dem Kleinen hatten wir nichts mehr zu trinken im Hotel, ne? Und dann, also die Minibars waren alle leer getrunken. Und dann meinte der kleine Keyboarder, der geht, also 1,60 Meter war der groß, also war ganz klein, ne? Sagte, ja, wir müssen irgendwie noch Getränke besorgen. Also wir sind irgendwie zur Rezeption runter, die Bar war natürlich schon zu. Nee, also hier gibt's nichts mehr und so weiter. Ja, und dann sind wir da hochgegangen und dann so, die Tür klingelt, da war so ein Hotelzimmer auf, so. Wir guckten so rein und da schlief halt so ein Ehepaar im Bett. Und
das weiß ich gar nicht mehr.
Okay. Und wir so, oh, wow. Und dann also Minibar, oh, da steht eine Minibar. Die schliefen. Also haben wir den Stecker aus der Minibar rausgezogen. Und die war ja damals nicht so eingebaut wie jetzt. Das sind sie alle eingebaut. Damals stand halt der Schrank da. Dann ist dieser kleine Keyboarder mit diesem Schrank, der bestimmt 1,50 Meter hoch war wie er, sind wir aus diesem Hotelzimmer raus. Und das war so geil, weil es hat wirklich geklappt. So kling, 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 klunk, klunk, klunk. Und die schliefen. Und ich so, oh nee. Oh Gott, da war das Kabel getragen. Das weiß ich gar nicht. Genau. Da sind wir doch, na pass auf, das geht dann noch weiter. Dann haben wir den Hochalarm gejubelt. Wow, dass ich überhaupt den Kühlschrank her. Dann haben wir den doch in den Fahrstuhl gesteckt nachher, zur Rezeption runtergeschickt und angerufen. Da ist auf jeden Fall ihrer Kühlschrank im Fahrstuhl.
Hey, siehst du, das
gar nicht, warst du gar nicht, ne? Dabei? Natürlich warst du dabei, ja klar.
Aber vielleicht war ich schon so blau, dass ich schon mich nicht mehr erinnern kann.
Also du warst auf jeden Fall dabei. Wir waren, glaube ich, zu 6, 7 oder sowas. Markus war auch noch dabei. Und dieser Keyboarder, Schütze war noch dabei.
Also Koppel. Unser Schlagzeuger.
Ja, ja. Und dann kam mir der kleine Typ mit diesem Kühlschrank an, der genauso groß war wie er. Und das, also das Lustige war wirklich, wie die da schliefen. Und es klapperte halt dann so. Kling, 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 diese ganzen Fläschchen so.
Okay, gut, siehst du,
ja, wieder eine
Erinnerung, nicht bei mir.
Am nächsten Morgen sind die aufgewacht und haben gefragt, wo ist denn die Minibar geblieben eigentlich?
Wir haben schon tierisch Ärger bekommen in der Nacht, weil das Ding da irgendwie stand und dann haben wir da, wir haben ja noch angerufen, haben gesagt, ja, da steht was im Fahrstuhl, holt das mal ab, irgendwie. Aber bitte voll wieder zurück, also irgendein Spruch und dann wurden die da tierisch sauer.
Ah, ja. Ach, wir haben schon in der Hinsicht viel Dummheit, also was heißt Dummheiten, aber eben, wie das so ist, ne? Rock'n'Roll.
Ja, Anfang Mitte 20.
Und ja, da hat man natürlich doch schon Party gemacht. Also es gab nie irgendwie Dinge, die zerstört wurden. Sowas. Wir haben nichts aus dem Fenster geschmissen, keine Fernseher oder sonstiges. Na, ich weiß nur, wir auch irgendwann mal, da haben wir auch ein Hotel irgendwo, oh Gott, im Süden Deutschlands, da waren irgendwelche Fahnen, ne, an so Fahnenmasten vor. Und dann haben wir auch, nachdem wir aus irgendeinem Laden kamen, wo es auch Getränke gab, haben wir dann so eine der Fahnen, da ist irgendeiner von uns dann hochgeklettert und hat so eine Fahne da runtergeholt und so ab, und da kam auch einer aus dem Hotel raus und sagt, was macht ihr denn da? Also an dies, da kann ich mich jetzt noch an so Dummheiten erinnern.
Also der Spaß der Neuen Deutschen Welle hat sich auch dann abseits der Bühne weiter fortgetragen.
Absolut, ja.
Ihr sprach gerade darüber, ganz kurz noch zum Erwähnen, Kantkino. Ja, das Kantkino gibt es ja heute noch in der Kantstraße. Sieht ein bisschen anders aus als damals, aber ich kann mich erinnern, es gab Konzerte im Kantkino. Ich habe zum Beispiel das erste Konzert von Duran Duran gesehen. Die sind tatsächlich auch im Kantkino aufgetreten.
Police zum Beispiel. AC/DC. Erstes AC/DC-Konzert in Berlin.
Man muss sich das vorstellen. Ich glaube, die haben den Vorbau gar nicht mehr. Aber man hatte dann vor der Leinwand so nicht viel Bühne gehabt. Das waren so 3 Meter vielleicht.
Ein bisschen mehr.
Ja. Aber so, dass eine Band halbwegs hinpasste mit dem Schlagzeug im Hintergrund und dann gab es da auch, ganz ungewöhnlich eigentlich, aber es gab dort Konzerte. Ja, ja. Und da seid ihr auch aufgetreten dann.
Ich glaube ja, ne? Kantkino.
Also ich weiß nicht, ob ihr da mit Mighty Little and the Earthshakers nur aufgetreten
habt. Da sind wir mal getreten,
also,
da sind wir auch im Kantkino. Aber ich glaube,
könnte sein. Also Cartier weiß ich auf jeden Fall.
Cartier Latin.
Öfters gespielt, glaube ich sogar.
Ja. Waldbühne
Metropol.
Metropol war damals auch noch Konzerte, ja. Stimmt.
Da haben wir also einen unserer ersten Auftritte unten noch im Café gehabt vor 10 Leuten.
Ja, genau,
stimmt. Ich kann mich noch daran erinnern. Ja. Das war somit das erste, wo wir aufgetreten sind. Und es wurden dann halt
mehr und mehr.
Nachher haben wir dann oben im großen Saal auch mal, naja. Also.
So, dann nach diesem Riesenerfolg von den Sommersprossen und Tina, die war die ganze Zeit dabei, oder hat sie dich aus den Augen gelassen, wenn immer Party gemacht hat und gefeiert hat?
Nein, die hat ja damals, die hat studiert.
Da muss auch Groupies gegeben haben.
Wir hatten keine Groupies. Nein, nie.
Gab es nicht. Keine Teddybären, die geworfen sind.
Sie war in Berlin, wir auf Tour waren, war sie nicht dabei. Wir waren ja, sie hat studiert hier in Berlin und
Na, wir hatten doch weit über 100 Auftritte im Jahr zum Teil.
Ja, ich glaube, das war
der Hochzeit,
gerade 82.
Also ich glaube, wenn nicht sogar 150, ich weiß nicht, das ist eine wahnsinnige.
Wir waren immer unterwegs, also ganz viel. Also entweder diese ganzen Fernsehsachen dann, gut, irgendwann ging ja dann auch Studio wieder los, ne? Das war auch 82, oder? Ich weiß es nicht, wann
wir
dann das
zweite
Album
gemacht
haben.
Zur zweiten
LP, die haben wir, glaube ich, dann auch sogar 82 gemacht. Hm. Oder Anfang 83.
Ja, wir haben ein Jahr Pause gehabt, glaube ich, zwischendurch oder sowas, oder?
Bis das wahrscheinlich 83 ist dann das zweite Album produziert worden.
Wie war da der Druck nach dem ersten Album, dem ersten großen Erfolg?
Ja, klar, natürlich war da Druck. Logisch, klar, man musste ja dann auch mal wieder aus diesem ständig unterwegs sein, ne? Mal wieder dahin kommen und sagen, okay, jetzt müssen wir uns mal wieder ins Studio in Übungsraum begeben und Titel schreiben und proben und so weiter und so weiter.
Das war aber auch schon größer produziert, das zweite Album.
Ja.
Da war dann schon mehr dabei. Ja, das war geschliffener als das erste, wo er sagte, es sollte noch ein bisschen nach Keller klingen und authentisch. Also auch da sind ja Songs drauf, die Ich will alles ist auf dem zweiten Album.
Ich will.
Ich will, genau.
Ich will heißt der Titel. Ja. Das war die zweite Single.
Das war die zweite Single. Genau. Die ging damals, glaube ich, auch noch ganz gut im Radio. Oder
ja, für heutige Verhältnisse hätten wir da auch Platin bekommen.
Ja, natürlich.
Also Doppelplatin oder so, ja.
Ja, die war auch hoch in Charts. Ich weiß jetzt nicht, Platz 10, 12, irgendwie sowas. Na, Sommersprossen war ja, glaube ich, bis auf 5. Und Ich will war dann bis auf 10 oder 12.
Und dann gab es noch Hämatrosen.
Hämatrosen war dann die dritte Single.
War die dritte Single, genau. Also genau. Die kann ich.
Lief dann nicht mehr ganz so gut. Die war, glaube ich, irgendwo in den 30ern.
Ja. Aber man hat sie im Radio gehört. Also auf jeden Fall waren das Songs und deine Stimme ist ja auch sehr markant. Ja, wenn man es gehört hat, wusste man, ach, das ist ein Song von UKW. Also, aber die waren schon ganz anders produziert. Das war schon nochmal eine ganz andere Größe und eine andere.
War auch ein anderer Produzent.
Ja.
Und eben, ja. Wir hatten ja vollkommene Freiheit. Das war das, ne, es war nie so, dass, also ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern, vielleicht hast du da andere Erinnerungen, dass die Plattenfirmen sich da großartig reingemischt haben, dass die da so Vorschriften gemacht haben, wie es zu klingen hat und so, gar nicht, überhaupt nicht.
Nee. Ja. Nee, wie gesagt, das Einzige war nur mit den Texten, mit den beim ersten Mal. Aber das war sonst überhaupt nicht.
Ja, also da träumen ja, glaube ich, heute viele von, dass es so eine freie Hand.
Das gab es ja damals auch schon. Es gab ja damals schon auch Bands oder ich weiß nicht, also gut, ich weiß nicht, wie es zu Zeiten der Neuen Deutschen Welle war. Bei den Bands, ich glaube, die haben sich da auch keine Vorschriften machen lassen. Ne? Also jedenfalls, ich von Kollegen, ne, habe ich nie sowas gehört. Ich meine, ich hatte ja zum Beispiel auch bei der Hitparade da so ein Erlebnis, ne, da waren ja nicht nur wir dann, sondern da waren ja auch die klassischen Schlagerleute da, der Künstler, ne? Und denen hat man vorgeschrieben, was sie anzuziehen haben in der Sendung.
Wahnsinn.
Ne, von der Redaktion. Das hätten sie sich bei uns mal trauen sollen.
Ja.
Ne? Ihr wart die jungen Wilden sozusagen, wo man sagte, jetzt wird aufgemischt, ja, von der Musik her und eben auch, wir lassen uns nichts sagen und haben unseren Spaß auf der Bühne. Also das sieht man ja bei allem, was man so sehen kann bei YouTube an, dass auch Markus oder die hatten alle wahnsinnig Spaß. Mhm. Die haben sich richtig schön ausgelebt. Aber die Welle selber war ja dann auch verhältnismäßig kurz. Also es gab, jeder hat so zwei Hits gehabt im Grunde genommen.
Zwei bis drei.
Und dann läpperte das aber so schnell, wie sie gekommen war, auch wieder aus. Manche haben sich, hatten wir im Vorgespräch gesagt, so ein bisschen länger gehalten. Also Lena später gestartet, lange gehalten. Aus Trio da ist dann Stefan Remmler geworden, der dann noch Alles hat die Ende, nur die Wurst hat zwei gebracht hat. Also so ein bisschen ging es ja dann weiter. Wie ging es bei euch weiter?
Ja, also gut, ich habe dann danach, bin ich dann bei den Otherbands eingestiegen.
Ganz kurz,
also
aber das noch, war, das noch sind war, wir, aber, noch sind aber, wir in UKW, das heißt,
ja, ja, genau, also danach,
habt ihr euch aufgelöst dann.
Ja.
Dann war Schluss.
83, ne? Ende 83.
Ende 83, da wollten wir noch irgendwie was machen, aber das ging dann auch irgendwie.
Also es fing, glaube ich, damit an, dass unser Bassist ausgestiegen ist. Der hat uns irgendwann mal, weiß ich noch, sozusagen mitgeteilt in versammelter Runde, dass er nicht mehr mitmachen will. Dass er da keinen Bock mehr drauf hat und musikalisch was anderes machen will und so. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Initialzündung. Wir haben dann nochmal es gibt Fotos, wo wir nochmal für den SFB irgendwie in der Deutschlandhalle gab es eine große Veranstaltung, wo wir nochmal aufgetreten sind. Da war dann ein anderer Bassist schon dabei. Aber das, irgendwie war dann die Luft raus. Ich glaube, das war auch diese zwei Jahre, die waren auch extrem anstrengend für alle.
Na klar.
Na? Und ich glaube, irgendwie war es dann so, dass alle sagten, oh nee, jetzt mal was anderes so. Na? Aber das war nicht für uns so, wie ich es in Erinnerung habe, dass wir sagten, oh, jetzt ist die Welle vorbei, jetzt hören wir auch auf. Das war ja nicht so in dieser, na, es fing zwar dann schon an, dass es so Gegenwind gab, auch aus den Medien, na, oh, was für Texte so, also jetzt aus der schreibenden Zunft, na, die dann, also wieder das,
ne, das Feuilleton.
Das Feuilleton, die dann sozusagen die Hochkultur hochgehalten haben und haben gesagt, das ist doch alles, ne.
Untergang des Abendlandes.
So ungefähr, Texte. Jetzt mal ein bisschen übertrieben, ne, aber das war jedenfalls, da gab es dann immer mehr auch so in der Hinsicht Gegenwind, aber das ist nicht der Grund gewesen. Das ist, also das will ich jetzt nicht auf da irgendwie in diese Richtung Nein. schieben.
Aber es ist das Spannende ist ja immer, dass auch mit den Studenten zum Beispiel spricht. Es gab ja dann viel, viel später die Diskussion um die Quote im Radio, also deutsche Musik, deutsche Texte, die hat sich ja damals nicht gestellt. Ja, sondern das war einfach da und es wurde dann auch wieder ein bisschen weniger deutsch gesungen im Radio. Dann hat man wirklich diese zwei Jahre gehabt mit vielen deutschen Texten und dann wurde es wieder ganz stark englisch. Ja, und dann war das wieder lastig und es gab dann so ein paar Spitzen. Wie gesagt, wir hatten auch gesagt, Heinz-Rudolf Kunze, dein ist mein ganzes Herz. Also punktuell kam das ja dann immer wieder, dass man so ein deutscher Hit da war.
Ja,
aber die Masse an guten deutschen Songs, die wir jetzt ja im Radio hören können, wo immer wieder auf was gespielt wird, daran war ja noch nicht zu denken in der Zeit, Mitte, Ende der 80er Jahre.
Ja, es kam dann, ich habe jetzt so einen etwas abfälligeren, aber es ist jetzt nicht ernst gemeint, sondern mehr Spaß. Da kam dann so ein bisschen die Betroffenheitsabteilung.
Ja.
Ne, die dann, ne, wo, die, ne, so, ja. Wie man sich deutsche Musik in der Regel gerne vorstellt, es ist immer alles schrecklich.
Der schwere Mut.
Und schwer, ne, so, ne. Aber, so die ganze Spaßabteilung, die war vorbei.
Ne. Das heißt, 83 getrennt, dann kam der große Katzenjammer oder habt ihr gesagt, okay, dann machen wir was anderes?
Na, wir haben ein paar Songs noch geschrieben, die haben wir zwar nicht rausgebracht, oder? Wurde irgendwas mal veröffentlicht? Glaube ich nicht, aber wir haben immer weiter Musik gemacht halt dann auch zusammen halt noch untereinander und.
Ja, aber dann irgendwann hat auch jeder dann, na, du hast ja dann The Other Ones, ne? Das war bei dir ja dann.
Ja.
Wurde es Englisch mit The Other Ones?
Ja, genau, das wurde Englisch, aber auch Native Speaking sozusagen, also waren ja drei Australier in der Band. Ja.
Und mit einem großen Hit auf jeden Fall 1986, Another Holiday.
Genau,
ja. Ja, den kennt man ja auch, also meine Generation kennt den auch noch. Das war, da hat man auch mitgesungen und einem drum und dran und war ein großes Vergnügen. Das ging aber auch zwei Jahre.
Naja, also nicht ganz so schlimm, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wie bei UKW. Also wir haben auch viel geprobt, wir waren auch eine super Band, also tolle Musiker dabei, die auch richtig, also wir haben uns zusammengefunden. Also eigentlich der Motor war Alf. Ist auch jetzt einer meiner besten Freunde, also wir sehen uns auch mindestens einmal die Woche und mit Janie auch halt, also die Sängerin, der Johnny, der Zwillingsbruder von Janie und der kleine Bruder von Alf, drei Geschwister, der wohnt jetzt auf Gran Canaria, macht Filmmusik sehr erfolgreich und wir haben damals halt mit Hoffmann gespielt, das war der Schlagzeuger, der hat, was hat denn der Produzent, der war schon damals Produzent von den Ärzten und hat wahnsinnig viel Sachen gemacht, also der hat so eine Underground-Band, da habe ich den Namen jetzt vergessen, mitgespielt, hat ein Riesenstudio, Preußentonstudio, das war schon richtig mit, also ein amtliches Studio mit riesen Mischpult und Aufnahmeraum und sonst was und das hat jetzt ein Freund von mir, Tommy Hein, am Hermannplatz übernommen. Und dann hatten wir, und das war unser Keyboarder, der auch jetzt dabei sein wird, wenn wir noch was machen, Stefan Gottwald. Und das waren auch sehr, sehr gute Musiker, also eine richtig gute Band. Mhm. Und die hat Alf eigentlich so zusammengesucht. Und wir haben es gefunden. Und ich weiß noch, die erste Session, die wir gemacht haben. Und da haben auch, zwei Jahre bestimmt auch geprobt dafür. Also es war auch immer Songs aufgenommen und geprobt und geprobt. Also damals probte man halt noch viel.
Und Alf Klimek kommt ja ganz ursprünglich, glaube ich, also hat seine Wurzeln ja mit in der Nina Hagen Band gehabt.
Genau, Spliff Radio Show.
Und hat dann die Spliff Radio Show gemacht aus, das glaube ich, ziemlich, ja, leider, glaube ich, zu Unrecht verschollen ist. Mhm. Spliff Radio Show, das erste Album von Spliff, englischsprachig noch.
Genau.
Diese Parodie auf den Medienbetrieb. Mhm. Und dann hat sich ja daraus Spliff entwickelt, die dann ja dann auch deutschtextig geworden sind und ihre Erfolge gefeiert haben mit, ich glaube, Fliegt ja das Blech weg und oder Coca-Cola war ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Peter, wie ging es bei dir weiter? Was hast du gemacht?
Ich habe dann noch mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Single veröffentlicht.
Also es wurde schwieriger mit den Veröffentlichungen.
Ja, ja, ich habe dann also sozusagen solo was gemacht. Ja. Ne? Also nicht ich hatte dann bei der gleichen Plattenfirma dann einen Solo-Vertrag. Ne? Das war, glaube ich, so 85. Eine Single, Jetzt oder Nie. Da gab es auch ein bisschen gab es ein paar Fernsehauftritte mit und die ist auch ein bisschen im Radio gelaufen, aber war kein Erfolg. Ne? Und dann hat die Plattenfirma auch dankend abgelehnt, weiteres Material zu veröffentlichen. Und ich bin aber dann auch damals schon auf die Verlagsseite gewechselt. Also mit unserem Management von UKW hab ich dann einen Musikverlag gegründet. Da war übrigens auch in der Anfangszeit noch Jürgen von der Lippe dabei als Mitverleger.
Und ich habe gelesen, ihr habt die Songs von Jürgen von der Lippe im Programm gehabt, genauso wie die Songs der Wildecker Herzbuben.
Genau.
Das war eine spannende Mischung.
Ja, ja, das war so mein Einstieg ins Verlagswesen. Genau, da war Jürgen von der Lippe sein erstes Album, was auch vergoldet worden ist, also damals. Und eben Wildecker Herzbuben auch was. Ich habe mich dann nur Ende der 90er, 89 dann von den Partnern getrennt und bin dann mit einem Bekannten, ne, der mich dann gefragt hat, haben wir dann Anfang der 90er einen Musikverlag gegründet. Und ja, da ist dann das erfolgreiche Projekt Sasch dann Ende der 90er dann da.
Ecuador,
Encore une fois und so weiter, Mysterious Times, ja.
Das kennt man auch noch, hat man auch noch im Ohr.
Das ist das, was ich seitdem mache, ja. Musikverlag auf der einen Seite, aber eben auch immer noch, ich habe immer noch weiter Musik gemacht, also Titel geschrieben, produziert dann immer mal und sporadisch. Also das habe ich eben gerade in der Hochzeit von Sasch, war da überhaupt keine Zeit für, weil ich als nachher mit einer Mitarbeiterin ein Mannbetrieb den gesamte verlagliche Seite betreut habe. Wahnsinn, ja. Also unabhängig von einem Major, also ich war wirklich derjenige, der die gesamte Abwicklung gemacht hat, also sämtliche Verträge, sämtliche Auslandsverträge, weil Sascha international auch sehr gerade erfolgreich war, viel erfolgreicher als in Deutschland. Der war damals in der Zeit der erfolgreichste deutsche Act in England, also in den End-90ern und eben auch die gesamten Abrechnungs und so weiter. Also, aber ich habe da immer mal wieder unter dem Pseudonym Huppertz Singles veröffentlicht, 3 Stück im Laufe der Zeit und werde jetzt mal den ganzen Kram, den ich im Laufe der Zeit da aufgenommen habe, das sind irgendwie 30 Titel mit zig Remixen und so weiter, jetzt dann doch mal auf die Welt loslassen, damit das wenigstens mal sozusagen rauskommt.
Ja, ne? zum Laufen bringen.
Genau.
Du bist ab und zu auch noch in Sachen Neue Deutsche Welle unterwegs?
Ja, mich hat irgendwann mal Kollege Markus gefragt, ob ich da nicht mal mit auf die Bühne gehen will. Und es gibt eben ja so Veranstaltungen, wo halt Neue Deutsche Welle noch irgendwie gefragt ist. Na, das ist im größten Teil, also ich würde mal sagen, 90% ist das Halbplayback, weil es eben einfach von der Kostenseite nicht mehr hergibt. Ne? Und da bin ich dann auch manchmal noch dabei. Ja.
Und treue Fans?
Es gibt, ja, es gibt treue Fans, es gibt neue Fans, jüngere bis zu Kindern halt, ne, die mal bei Veranstaltungen, die nachmittags sind, haben wir dann plötzlich irgendwie Kinder dabei, die das Zeug kennen, ne, die Titel von damals. Also das ist schon überraschend.
Sie reimen sich toll, man kann schnell mitsingen, das ist absolut kinderkompatibel. Ja, dementsprechend, also ich habe im Vorfeld gesagt, als ich jetzt die UKW-Songs zu Hause vorher nochmal gehört habe und mich auch in Erinnerungen in meine eigene Jugend versetzt habe, ist meine kleine Tochter reingekommen, fand das sofort super und fand das toll und hat auch schnell mitbegriffen, wie das funktioniert und was sich reimt und die Refrains mitgesungen. Also das ist heute, glaube ich, absolut alles in der Neuen Deutschen Welle ist super kinderkompatibel und ja auch auf die Art und Weise auch sehr zeitlos. Blacky, du hast auch noch eine Band aus den 80er Jahren, mit der du noch verwoben bist, nämlich Alphaville.
Ach so, ja. Genau. Also ja, nee, ich hatte auch, weil die Other Ones waren im Luna Park sozusagen, das war der Produktionsstätte Verlag von Alphaville eigentlich, die haben also eine Firma gegründet, die ist Luna Park und da haben wir dann natürlich auch die Alphavilles kennengelernt. Damals waren sie noch zu dritt, heute ist nur noch Marian sozusagen als Urbesetzer sozusagen dabei und also der Sänger. Und da hatte ich dann in den 90ern für Marian die Soloplatte produziert. Also der hat eine Soloplatte gemacht, also die hieß dann auch Marian Gold. Und ja, dann haben wir sehr viel zusammen Musik gemacht. Und jetzt hatte ich das letzte Alpha Will Album, was ich jetzt auch produziert. Also das, was jetzt vor 2-3 Jahren rausgekommen ist, genau. Und mit Marian, der ist dann in meine Gegend gezogen, also ins gute alte Zehlendorf, Schlachtensee. Weil ich konnte ihn dazu anspitzen, irgendwie immer aus der Stadt am Kudamm irgendwie so rüber kam, halt, oh Gott, hier ist aber toll, ich meine, ja, hier ist es am schönsten. Und, ja, und jetzt ist er, hat er irgendwie, vorher hat er irgendwie 1,5 Kilometer weiter weg gewohnt, jetzt ist er gerade umgezogen, jetzt wohnen wir irgendwie 700 Meter auseinander. Also es wird immer dichter. Und wir sehen uns halt doch sehr oft halt, ja.
Achso, ja, genau. Mir ist gerade noch eine Frage aufgepoppt, ganz spannend, weil ihr sie erwähnt hattet, in so einem ganz, ganz kleinen Nebensatz. Es gibt ja auch eine Band oder auch 2, 3 Bands, die deutsch gesungen haben, die Spaßtexte gemacht haben, die aber nie unter dieses Label Neue Deutsche Welle gepackt worden sind, zum Beispiel die Ärzte. Hm. Ja, die sind ja auch zu dem Zeitpunkt gestartet.
Bisschen später.
Das
ist später, ja.
Ja.
Ich weiß, da hatten wir uns schon aufgelöst und da hat mir jemand so die ersten Sachen von Ärzten vorgespielt und da sagte ich, oh, klasse.
Das war 85 oder so.
Ja,
die also kamen danach. Also sind die im Fahrtwasser der Neuen Deutschen Welle sozusagen die Nutznießer gewesen, dass da
das Hate bereitet wurde. Die kamen ja eigentlich vom Punk halt.
Das war schon
vom Punk.
Tote Hosenärzte, sich auch jetzt seit langer, langer Zeit sehr erfolgreich hält.
Die Ärzte. Naja, klar. Naja, klasse Band, tolle Titel. Das ist einfach
große Fanbase hier in Berlin. Ja,
ja,
auch,
na
auch
ja absolut. Ja, ja, klar. Ja. Da wurde ja, ich meine, diesen Begriff, den haben ja nicht die Musiker geprägt, ja. Neue Deutsche Welle. Ne? Also ich habe den das erste Mal in der Bravo gelesen. Ich weiß nicht, ob die den erfunden haben oder so, keine Ahnung. Da wurde ja auch viel reingepackt, was da nun, weiß Gott, nicht wirklich reingehörte oder so. Ne? Also ich meine, Spider-Murphy-Gang zum Beispiel war auch eine angebliche NDW-Band. Ich meine, das war eine Rock'n'Roll-Band. Die haben schon viel früher, vorher ja schon Musik gemacht. Die hatten nur zur gleichen Zeit eben diesen Erfolg mit Skandal im Sperrbezirk. Und deswegen haben die auch dieses Label gekriegt, ne? Und es gab ja dann auch Leute, die damit auch bloß nichts zu tun haben wollten. Ich weiß noch von Bab. Mit denen sind wir ja damals zusammen in der Dortmunder Westfalenhalle aufgetreten. Ne? Da war also Bab dabei. Ideal, soweit ich mich erinnern kann. Hubert K. war dabei. Oh Gott.
Roland Menke war auch, glaube ich, noch da. Oder war die da?
Ja, ich glaube, die war auch
dabei.
Also jedenfalls. Und Bab war da auch da. Und die wollten mit NDW nun weiß Gott nichts zu tun haben. Ne? Also die waren da schon so. Also ich sag's jetzt mal so ein bisschen böse, ne? Die waren da, wir machen ja die wahre Musik und ihr macht da so Schlager.
So ein bisschen, ja,
wir sind ja die wirklichen Künstler, ne? Und ihr macht da so komisches Zeug.
Ganz spannend, ich habe heute meinem Musikmanagement Marketing unterrichtet und ich habe die 22-Jährigen gefragt, was verbindet ihr noch mit dem Label Neue Deutsche Welle? Und in der Reihenfolge, wie es genannt worden ist, Nena, Trio, Nina Hagen, Kraftwerk. Ja, wozu man die letzten beiden auf jeden Fall nicht zur Neuen Deutschen Welle gehören, aber das ist so das, was tatsächlich heute in den Köpfen der jungen Leute hängen geblieben ist.
Die haben uns zwar beeinflusst, also gerade Nina Hagen Band hat mich beeinflusst, ne, zum Beispiel, ne, Kraftwerk nicht so, aber das, ne, die elektronische Seite natürlich bei Kraftwerk hat natürlich eine Rolle gespielt. Ne. Die haben ja auch international diese New Wave. Ne, daher kommt ja Neue Deutsche Welle, ne, New Wave Begriff, ne, aus England kam der ja in erster Linie, kamen diese Bands, die auch mich beeinflusst haben, ne, musikalisch, also und vielleicht daher, dass man sagt, das klingt ja so ähnlich, ne, aber wenn, dann klang die Neue Deutsche Welle so beeinflusst durch Kraftwerk und vielleicht auch Nina Hagen Band, ne.
Also die englischen Sachen, die wir gehört haben, weiß ich noch immer, also wir saßen ja immer nach dem Proben in irgendeiner Kneipe, haben noch ein bisschen gesprochen, was wir gemacht haben, da lief doch immer, was war denn das, war The Neck, ne, damals noch?
The Neck
zum Beispiel. The Neck, Police halt. Ja. Und das waren so die Sachen, wo wir auch immer.
Ja, auch so Duran Duran und so die, ne, also so diese, diese
Pop. Haben die nicht später Duran Duran, oder? War das nicht auch so?
Na, muss auch also, so
in kann sein.
Ja, also
kann
diese sein. Ersten Sachen, die waren ja bei Duran Duran, also Girls on, ja. on Girls on Film und Planet Earth, war noch komplett, das nannte man ja New Romantic damals. Mhm, also sind ja, ja auch ja. geschminkt aufgetreten und genau. auch das erste Depeche Mode Album ist ja ein Elektroalbum. Ja, mehr als alles andere, was danach kam. Die Rockige Schiene haben sie viel später. Ja, da war ja noch Vince Clark dabei, später mit Yazoo und jetzt kommen wir langsam ins Nerdige rein. Das finde ich ganz toll. ja, also das ist ja. die Musik, die man damals gehört hat und die uns, glaube ich, auch alle dann so beeinflusst hat und geprägt hat dann damit. Die Studenten haben gesagt, Mensch, wenn du die jetzt am Mikrofon hast, dann natürlich die Studenten, die heute Musik machen, für die dreht sich alles um Spotify und Soundcloud und Mixcloud und sich selber vermarkten und gar nicht mehr über ein Label nachdenken. Und die fragten dann, wie groß ist denn der Scheck, der von Spotify einmal im Jahr kommt? Wie oft sind da noch Streamings? Reicht es für ein Bier und eine Pizza aus? Oder ist das so gering, dass man sagt, da ist ja schon fast die Benachrichtigung teurer als das Geld, was da überwiesen wird?
Nein, das reicht. Also definitiv noch für Bier und Pizza. Ne, für mehrere Biere und
für
Pizza.
Für mehrere Biere und Pizza. Also,
ja, das, was da noch immer an Abrechnung kommt, wird natürlich im Laufe der Jahre auch weniger. Mhm. Ne, aber es ist auf jeden Fall, kann man da mehrere Biere und mehrere Pizzas noch von zu sich nehmen.
Sehr gut. Du sagtest aber im Vorgespräch, was ich ganz spannend fand, dass Spotify so ein bisschen der Totengräber der Musikindustrie ist.
Ich sehe das so, weil die Margen, ne, die dort im Grunde genommen gezahlt werden, wenn man mal die Anzahl der Streams nimmt, ja. zu dem, was man dann da kriegt und das mal vergleicht mit dem, was damals, sagen wir mal, wenn man die gleiche Anzahl von Singles verkauft hätte oder Alben, ne, das ist einfach, es steht in keinem wirklich noch ernsthaft zu nehmenden Verhältnis. Ne? Klar, man ist mittlerweile natürlich dadurch, es ist vieles einfacher geworden, ne? Ja, im Grunde genommen seine Dinge zu veröffentlichen, seine Titel zu veröffentlichen, ist heute ne, wirklich
ein Klick.
ein Klick so ungefähr. Ne? Damals musste man durch das Nadelöhr Schallplattenfirma. Ja. Ne? Weil ich meine, klar hätte man damals auch selber Schallplatten herstellen lassen können, aber wie vertreibt man die und all diese Dinge, das ging damals nicht. Ne? Aber die Margen sind heutzutage wirklich erschreckend. Ich sehe das ja sowohl du auf der Lizenzseite als auch auf der Verlagsseite. Ne?
Ja, ja.
Na, da ich ja auch Musikverleger bin, sehe ich das. Und das ist im Vergleich zu den Zahlen in den 80ern, also so, als es noch wirklich Tonträger gab, ne, also ob nun Schallplatte oder CD, steht in keinem Verhältnis mehr.
Man sieht aber, dass im Gegenzug dafür die Konzerttickets deutlich teurer geworden sind. Also wenn ich meine Studenten frage, dreistellig ist oder kurz vor dreistellig 92 Euro, 100 Euro, 120 Euro für ein Konzert, ist heute ja fast ja, normal, für gewisse Namen zumindest normal. Und das kleine Konzert im Astra Kulturhaus oder in der C-Halle, das mit 30, 32 Euro rausgeht, ist auch halbwegs normal. Wir haben gerade darüber gesprochen, ich habe das erste Depeche Mode Konzert hier in Berlin, habe ich 17 D-Mark gezahlt. Das sind umgerechnet 8,50 Euro. Also da hat sich sehr, sehr viel verschoben von den Einnahmequellen. Wisst ihr noch, was eure Konzertkarten damals gekostet haben?
Für 20 Mark oder so.
Am Anfang?
Am Anfang, da haben wir für 7 Mark gespielt.
Also. 5 vielleicht.
Ja, ja.
Oder manchmal auch die allererste Konzerte umsonst.
Hm. Na, damit fürs Freibier.
Fürs Freibier, damit wir überhaupt auftreten. Also das war, aber das war nicht, das ist schon richtig, ne? Das, was du sagst, ne? Dann, wie wir bekannt waren, haben die vielleicht 20 Mark gekostet, ne? Also 10 Euro.
Ja gut, aber das hat sich ja nun auch, wie Peter auch gerade gesagt hat, so ein bisschen verschoben halt das Ganze. Also du nicht mehr durch die Tantiemen sozusagen Einnahmen hast, also durch die Plattenverkäufe. Das ist, also da hast du, glaube ich, als Top 3 in Deutschland in den Charts verdienen vielleicht noch richtig Geld damit. Würde ich mal sagen, aber der Rest irgendwie, da verdienst du nicht mehr so viel Geld halt, ne? Du kriegst halt natürlich die Autorenrechte von Radioeinsätzen, von Fernseh und so weiter, aber einfach die Plattenverkäufe, das ist halt einfach weggefallen und jetzt haben sich natürlich alle gesagt, gut, wo können wir noch verdienen, also aber Live-Auftritten. Ja. Und da ja Plattenfirmen ja auch so frech sind und jetzt auch von Live-Auftritten Geld haben wollen zum Teil, was ich echt unglaublich finde eigentlich. Also gut, sicher irgendwo berechtigt, wenn man einen Künstler richtig groß macht halt, aber was die da nicht machen für die Live-Auftritte und was sie da haben wollen, zum Teil finde ich schon ziemlich unverschämt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war so vor 10 Jahren fing das so an, glaube ich, und das fand ich irgendwie irgendwie nicht so lustig. Also in allen Verträgen stand da drin, wie viel Prozente sie haben wollten. Das, ja.
Ja, klar.
Weil sie Missen gebaut haben, wie du schon eigentlich gesagt hast.
Natürlich, sie haben ja den Trend verschlafen. Die haben ja den ganzen Internet, die neuen Vermarktungswege verschlafen. Ja, das ging ja, wir haben ja vorhin drüber gesprochen im Vorgespräch, dass die Möglichkeit, dass das plötzlich ein Vertriebsweg ist, da war keiner in der Lage zu sagen, hey, das müssen wir gemeinsam anpacken. Und das ist, wir haben die Rechte, das ist ja der Punkt. Sie haben die Rechte, sie können bestimmen, was passiert, sie hätten bestimmen können, was passiert. Und waren nicht in der Lage, weil jeder einen eigenen Weg gehen wollte. Sony wollten eine eigene, haben sie ja, glaube ich, damals auch ein eigenes Portal eröffnen, Universal und so weiter. Und wer hat es dann richtig gemacht? Apple. Ja, Apple waren die Ersten, die es richtig gemacht haben, wo man dann die Dinge kaufen konnte, downloadmäßig und so. Aber da war die Industrie nicht so in der Lage. Und seitdem.
Dann war der Deich gebrochen im Grunde genommen.
Und dann kamen nachher diese Streaming-Geschichten, hat auch jemand anders gemacht. Da hat auch Apple den Trend verschlafen dann. Aber das ist immer wieder die Arrogantenjenigen, die sozusagen in einem gemachten Nest sitzen und nicht mitkriegen, dass die Welt sich verändert. Und das.
Das ist ja schon fast ein perfektes Schlusswort. Genau. Dass die Welt sich verändert. Ihr seid der Musik treu geblieben. Gibt es jetzt noch irgendwas, wo ihr sagt, wow, das war für mich die Neudeutsche Welle, das war das Größte, das Schlimmste, das Anstrengendste, das Schönste, wo ihr sagt, ich verbinde damit Punkt, 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 Punkt für mich?
Ja, also für mich auf jeden Fall die ganzen Festivals, wo wir gespielt haben. Also einfach diese große Familie, das war ja eine große Familie und man traf sich immer wieder und dieser Spaß einfach zu sagen, hey, da bist du, wann spielt ihr heute als Dritte oder als Fünfte? Ja, was machen wir danach? Und das war halt immer eine Riesenparty danach und es war einfach toll. Wir sind zusammen essen gegangen und dieser Spaß und diese Familie, das fand ich einfach unglaublich toll. Also das ist für mich so hängen geblieben.
Ist die heute noch so ein bisschen da, dass man sagt, man hat noch den Kontakt dazu? Wir hatten im Vorgespräch, hatte ich gesagt, dass ja auch so manche aus der Zeit, Hubert K., Fräulein Menke, jetzt im Dschungelcamp auftreten. Mhm. Peter hat gesagt, er kriegt auch immer freundliche Anfragen.
Ich habe einmal eine Anfrage gekriegt. Aber immerhin ist es schon. Ja, ich hatte auch mal eine Dschungel, aber ich habe gesagt, unter 2 Millionen mache ich es nicht, weil das ist, dann kann ich auswandern. Ja. Weil das ist jetzt, also ich meine, ich will da nicht drüber urteilen, das muss jeder sich selber entscheiden. Selber, ja. Aber für mich, das ist ein Thema, was für mich nicht in Frage käme. Wie gesagt, außer die Summe wäre entsprechend, dann wäre ich auch käuflich. Ja. Aber ich habe immer noch Kontakt zu manchen Kollegen, weil wir ab und zu mal gemeinsam auf der Bühne stehen, bei manchen Veranstaltungen. Aber das ist nur ein rein geschäftlicher. Also es gibt im Grunde genommen keinen, wenn ich nachdenke, keinen, zu dem ich dann jetzt noch ein freundschaftliches, so ein richtig freundschaftliches Verhältnis habe. Ich verstehe mich mit allen gut, aber das ist, da sind meine, ja, haben sich die Zeiten geändert einfach.
Sommersprossen UKW, eine schöne Erinnerung.
Ja, klar, eine sehr schöne. Ich meine, wer kann seinen Enkeln erzählen, dass er mal...
Ja, das ist wohl wahr. Genau. Okay, meine Herren, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auf den Weg gemacht habt hier in das Studio und ein bisschen erzählt habt, wie das damals war in den 80ern in West-Berlin und dann auch darüber hinausgehend natürlich die Welttournee von Spandau bis nach Zehlendorf und ein bisschen uns den Einblick gegeben habt in die Sommersprossen und in UKW und alles, was danach noch kam. Super, super spannend. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht, also dementsprechend ganz, ganz dickes Dankeschön an euch.
Gerne.
Ja,
ebenfalls auch. Vielen Dank.
Mit größter Freude.
Okay. So, das war das Interview. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei den beiden für diese schöne Zeit, die wir hier hatten und den Spaß und auch, ich habe auch viel nochmal gehört, gelernt, erfahren. Also es war für mich auch sehr bereichernd. Wir sind damit am Ende unserer Episode 11 und es folgt die Episode 12 naheliegend und ich greife jetzt schon mal ein wenig voraus, die Episode 12 wird den ersten Zyklus beschließen. Ja, wir gehen nach der Episode 12 in eine kleine Winterpause. Hängt damit zusammen, dass wir ein bisschen mehr Themen aufbereiten müssen. Keine Sorge, wir kommen auf jeden Fall zurück, weil wir haben noch wahnsinnig viele Themen offen. Welche das sind, erzählen wir euch in der nächsten Folge. Dementsprechend wird die 12. Folge auch eine ganz besondere. Wir gehen ja auch so ein bisschen in den Dezember rein. Wir haben uns schöne Dinge ausgedacht. Also für heute erstmal genug Vorfreude schaffen auf die 12. Ein kleiner Abschied wird da auf uns zukommen. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei meiner besseren Hälfte, dem Herrn Bundespräsidenten ins B. Frank-Walter Lehmann, nein, Entschuldigung, Benjamin Lehmann.
Ja, und ich bedanke mich bei Markus Bartelt für das tolle Interview und wir möchten uns unbedingt bei euch noch bedanken. Wir hatten nämlich tolle Rückmeldungen, die meisten per Mail auf die Mauerfolge, auf das tolle Interview mit Thomas Bechtle zum Thema Mauerfall, seine Eindrücke. Dafür sagen wir ganz herzlich Danke. Wir freuen uns auf neue Eindrücke hier vielleicht zur Folge 11 oder Themenideen für den nächsten Zyklus des Rendezvous unterm Neonlicht. Und uns schreibt man am besten wie, Markus?
An Rendezvous unterm Neonlicht, alles in einem Wort, @googlemail.com oder gmail.com.
So ist das. Wir wünschen euch eine gute Zeit, viel Spaß mit der nächsten Folge und wir freuen uns jetzt schon drauf.
Tschüss.
Tschüss.
Rendezvous unterm Neonlicht, der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.